NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. Das Oberlandesgericht München lost Medienplätze für den NSU-Prozess aus. Einige große deutsche Tageszeitungen sind nicht dabei. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Italiens neuer Ministerpräsident stellt sein Regierungsprogramm vor. EU will Bienen besser schützen und Uli Hoeneß zeigt Beamte an. Zunächst aber nach München. Dort hat das Oberlandesgericht nun die Plätze für die Medienvertreter ausgelost, die ab dem 6. Mai über den Prozess gegen die rechtsextreme NSU berichten dürfen. Ursprünglich waren die Presseplätze ja nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben worden. Dagegen hatte die türkische Zeitung Sabah vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Aus München Jörg Paas.
Die türkische Zeitung Sabah hat Glück gehabt. Sie wird vom NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München berichten können. Damit hat sich die Klage der Zeitung beim Bundesverfassungsgericht gegen das erste Akkreditierungsverfahren ausgezahlt. Entsprechend glücklich ist Korrespondent Rahmi Turan.
Also wir sind überglücklich, das ist im Endeffekt ein Losverfahren. Wir könnten auch draußen sein, aber wie der Boris Becker gesagt hat, drin ist drin. Also wir sind da mittendrin drin und wir sind überglücklich.
Andere sind weniger glücklich. Wichtige überregionale deutsche Medien wie die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt und die Taz haben keinen Presseplatz für die Berichterstattung vom NSU-Prozess bekommen. Auch internationale Nachrichtenagenturen wie Reuters, AP und Agence France-Presse gingen leer aus. Annette Rammelsberger, die seit Monaten intensiv für die Süddeutsche Zeitung über die Vorbereitungen auf den NSU-Prozess berichtet, hat wenig Verständnis für das Verfahren.
Es mag alles angemessen sein und es mag auch juristisch vollkommen korrekt sein. Ich finde es aber nicht sachgerecht. Es kann nicht sein, dass große Zeitungen wie die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung draußen sind, aber Zeitschriften, durchaus honorige Zeitschriften wie die Brigitte oder Online-Medien wie Hallo München drin ist. Das ist einfach der Wichtigkeit dieses Prozesses nicht angemessen.
Die Chefredakteurin der Tageszeitung Taz, Ines Prohl, kündigte inzwischen an, ihr Verlag werde die Aussichten einer Klage gegen die Platzvergabe der Presseplätze durch Verlosung zumindest prüfen. Der Präsident des Münchner Oberlandesgerichts Karl Huber bezeichnete das Losverfahren hingegen als angemessen, gerecht und allgemein anerkannt. Zugleich kritisierte Huber in scharfer Form mediale Angriffe, denen das Gericht in den vergangenen Wochen ausgesetzt gewesen sei.
Der Senat des Oberlandesgerichts sollte sich eigentlich auf die juristische Vorbereitung des Prozesses konzentrieren können, war aber darüber hinaus auch noch mit den ganzen logistischen Problemen befasst. Die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Prozess ja schon im Vorfeld bekam, und die Angriffe, denen sich das Gericht ausgesetzt sah, obwohl es sich absolut korrekt verhalten hatte, ist in der deutschen Geschichte ohne Beispiel.
Diejenigen, die ohne nachhaltige juristische Durchdenkung Rechtsmeinungen zum Teil ungeprüft weiterverbreitet hätten, hätten die Aufgabe des Gerichts nicht verstanden, so Huber.
Vorrangige Aufgabe des Gerichtes ist es, eine rechtsstaatlich ordnungsgemäße, revisionssichere Strafverhandlung durchzuführen und die strafrechtliche Schuld der Angeklagten zu überprüfen und dann nach Überprüfung und nach langer Dauer des Verfahrens zu Urteilen zu kommen. Das ist die Kernaufgabe auch dieses Strafverfahrens. Und verstehen Sie mich nicht falsch, die Gewährleistung einer ausreichenden Öffentlichkeit und die Teilnahme von möglichst vielen Pressevertretern an diesem Prozess sind dem Senat und auch mir ein ganz besonderes Anliegen schon immer gewesen. Aber dieses betrifft nicht den Kern des Verfahrens.
Die Frage, ob das Gericht beim ersten Akkreditierungsverfahren oder auch generell bei der Einschätzung des Medieninteresses für den NSU-Prozess Fehler gemacht habe, beantwortete Huber ausweichend. Vielleicht hätten die Kollegen zu sehr darauf gehofft, dass diejenigen Medien, die das größte Interesse haben, natürlich auch die ersten seien, die sich anmelden würden, so der Präsident des Oberlandesgerichts.
Große deutsche Zeitungen werden nun also nicht den NSU-Prozess am Münchner Oberlandesgericht verfolgen können. Paul Elmar Jöris kommentiert.
Eine Verlosung sei ein allgemein anerkanntes Verfahren, beschied Karl Huber, der Präsident des Oberlandesgerichts München, und es sei eine gerechte Entscheidung getroffen worden. Doch als sie dann verkündet wurde, gab es sarkastisches Gelächter von den Journalisten. Keine bedeutende überregionale Tageszeitung hatte bei der Vergabe der Sitzplätze im NSU-Verfahren Losglück. Weder die Frankfurter Allgemeine noch die Welt, die Tageszeitung oder die Süddeutsche Zeitung, aber Bild und die Frauenzeitschrift Brigitte. Im Übrigen verwahrte sich Huber gegen jede Kritik an seinem Gericht, der Senat habe sich eigentlich auf die juristische Vorbereitung des Verfahrens konzentrieren wollen, habe sich dann aber um viele logistische Fragen kümmern müssen. Das ist wahr. Nachdem im ersten Verfahren kein einziges türkisches Medium einen garantierten Platz auf der Pressebank erhielt, obwohl 8 der 10 Opfer der neonazistischen NSU-Bande türkische Wurzeln haben, musste das Bundesverfassungsgericht eingreifen. Was dann dazu führte, dass der Prozessbeginn verschoben und ein neues Vergabeverfahren angesetzt werden musste. Den Fehler des Gerichtes konnte die Verlosung nicht reparieren. Das Münchner Oberlandesgericht hat die Bedeutung der Öffentlichkeit von Anfang an nicht gesehen. Die Richter sahen nicht die politische Bedeutung des Verfahrens und das Interesse der Öffentlichkeit. Durch ein ungeheures Staatsversagen konnte die Bande mehr als 10 Jahre unbehelligt ihr Unwesen treiben, konnte morden, Sprengstoffanschläge verüben und Banken überfallen. Die Aufgabe des Prozesses ist es, nicht nur zu einem gerechten Urteil zu kommen, sondern durch das Verfahren muss auch das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückgewonnen werden. Und dafür ist die Öffentlichkeit unverzichtbar. Der Gerichtssaal ist einfach viel zu klein. 50 Plätze für Journalisten aus aller Welt sind einfach zu wenig. Es war lange absehbar, dass dieser Prozess auf das Gericht zukommen würde. Genug Zeit, um einen größeren Saal zu suchen. Doch die Münchner Richter haben alle Ratschläge und alle Warnungen in den Wind geschlagen. Man wolle keinen Schauprozess, hieß es zur Begründung. Doch was haben sie stattdessen veranstaltet? Ein Trauerspiel.
Paul Elmar Jürres kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Große Koalition soll es nun richten und Italien aus der Krise führen. Und der neue Ministerpräsident Enrico Letta von der linksliberalen Partei PD hat heute in seiner Regierungserklärung seine Politik präzisiert. Tillmann Kleinjung berichtet.
Europa muss sich nicht groß umstellen. In vielem erinnert Enrico Letta an seinen Vorgänger Mario Monti. Sein Vortrag ist nüchtern, es geht ihm nicht um große Gefühle. Sachlich hakt er in seiner Regierungserklärung ein Thema nach dem anderen ab. Nur einmal wird Italiens neuer Ministerpräsident etwas emotionaler. Als er von dem Besuch berichtet, den er den beiden Carabinieri abstattete, die gestern vor dem Regierungssitz in Rom durch einen Attentäter schwer verletzt worden waren. Gestern, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, um den schwer verletzten Carabiniere Giangrande zu besuchen, war ich tief beeindruckt von der Kraft und der Standhaftigkeit seiner Tochter Martina. Das Parlament steht hinter ihr in diesem schmerzhaften Moment. Der Schütze, ein arbeitsloser Maurer, hat als Motiv angegeben, er habe aus Verzweiflung auf Politiker schießen wollen. Die Politikverdrossenheit in Italien ist hoch. Politiker sind die wohl unbeliebteste Berufsgruppe in Italien. Ihre Diäten sind die höchsten in Europa, ihre Privilegien zahlreich, ihre Ergebnisse eher mager. Enrico Letta hat sich in seiner Antrittsrede vor dem italienischen Parlament reichlich Asche aufs Politikerhaupt gestreut und Besserung gelobt. Die Wahrheit ist, die Politik hat zu viele Fehler gemacht. Tag für Tag ist ihre Glaubwürdigkeit und die der Institutionen abgebröckelt. Opfer einer Politik, die nur auf das Heute sah, besessen von einer Vorstellung, dass jeder Konsens sofort hergestellt werden muss. Das hat das Land blockiert. Als ersten Schritt, sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme, verzichten die Minister seiner Regierung, die gleichzeitig ein Abgeordnetenmandat haben, auf jede zusätzliche Bezahlung. Langfristig will Letta die Parteienfinanzierung grundsätzlich ändern. Das kann nur heißen, deutlich beschneiden. Von den 2,5 Milliarden, die Italiens Parteien in den letzten Jahren erhalten haben, können sie nur einen kleinen Bruchteil mit entsprechenden Ausgaben belegen. Die frei werdenden Mittel benötigt Letta dringend, denn seine Regierungserklärung war vor allem eines, das große Versprechen, die Steuern im Land zu senken. Steuersenkungen ohne neue Schulden zu machen, werden ein ständiges Ziel der Regierung sein, und zwar in allen Bereichen. Vor allem aber Steuersenkungen für Festanstellungen und für Jugendliche, die neu angestellt werden. Dann die Neuordnung der Besteuerung des Wohneigentums, die die Rezession in einem strategischen Bereich wie der Bauwirtschaft begrenzt. In all diesen Punkten hat sich offenbar der Juniorpartner dieser Koalition, Berlusconis PDL, weitgehend durchgesetzt. Berlusconi selbst zog ja in dem Wahlkampf mit dem Versprechen, die Immobiliensteuer zu streichen und den Bürgern zurückzuerstatten. Letta kündigte heute an, die ungeliebte Steuer erst einmal ab Juni auszusetzen. Den Vorschlag einer vernünftigen Gegenfinanzierung blieb Letta schuldig. Dennoch beruhigte er die europäischen Partner. Wir halten uns an die Sparvorgaben.
Und an die Sparvorgaben hält sich auch die griechische Regierung. Sie hat nun eine sehr drastische Entscheidung getroffen. Tausende Beamte sollen entlassen werden. Entsprechend wütend ist die Bevölkerung.
Wir sind dagegen, ruft die Lehrerin Christina Angeloniki aus Athen bei der Demonstration gegen das neue Sparpaket gestern Abend. Die erhöhen unsere Arbeitsstunden, wir müssen dann mehr arbeiten, damit sie andere entlassen können. Das ist weder gut für uns Lehrer noch für die Schüler, meint Christina Angeloniki. Sie ist wütend auf die Abgeordneten im Parlament, denn die haben in der vergangenen Nacht beschlossen, bis zum kommenden Jahr 15.000 Beamte und Staatsbedienstete zu entlassen. 4.000 von ihnen sollen schon in diesem Jahr gehen. Das Parlament hat damit eine uralte Tradition aufgekündigt. Vor genau 102 Jahren, nämlich im Jahr 1911, hatte das damalige Parlament in Athen feierlich entschieden, dass griechische Beamte und Staatsbedienstete niemals entlassen werden dürfen. Seit vergangener Nacht aber ist ein Arbeitsplatz beim griechischen Staat überhaupt nicht mehr sicher. Es gibt viele Gründe, vor Wut auf die Straße zu gehen. Die Regierung aber feiert das neue Gesetz. Ministerpräsident Andonis Samaras zeigte sich hoch zufrieden. Er räumt ein, dass die Griechen einen schwierigen Weg beschreiten.
We're going through a very difficult path. But this is going to be a success story.
Aber es wird eine Erfolgsgeschichte, verspricht Samaras. Diesen Erfolg stellt sich Samaras so vor. Griechenland habe nun endlich die Talsohle erreicht, ab jetzt werde es aufwärts gehen. Durch die niedrigen Löhne sei Griechenland wettbewerbsfähiger geworden, Investoren werden kommen und neue Arbeitsplätze schaffen, verspricht der Ministerpräsident. Zwar hat der griechische Staat tatsächlich seine Ausgaben deutlich gesenkt und die Exporte aus Griechenland steigen wieder, aber auf der anderen Seite verlieren immer mehr Griechen ihre Arbeit. Wenn der Staat nun noch Beamte entlässt, kann es doch nur schlimmer werden, meinte ein Demonstrant am späten Abend.
Stellen Sie sich mal vor, was in der griechischen Gesellschaft los ist. Wie wird sich das auf die Wirtschaft auswirken? Nichts wird funktionieren.
Im Parlament warf Oppositionschef Alexis Tsipras vom Bündnis der radikalen Linken der Regierung eine unmenschliche Politik vor.
Wir setzen das gleiche katastrophale Rezept unmenschlicher Politik um, die das Land in ein Versuchslabor verwandelt hat. Sie haben Griechenland in eine verschuldete Kolonie verwandelt und sie haben aus den Menschen die neuen Armen gemacht.
Die Regierung habe sich von der Troika erpressen lassen, so Tsipras. Die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds hatte schon vor 2 Jahren von Griechenland verlangt, die Zahl der Staatsbediensteten deutlich zu verringern. Seither wurden die meisten frei werdenden Stellen in griechischen Behörden nicht neu besetzt und tausende Beamte wurden in eine Art Vorruhestand geschickt. Doch um die Sparziele voll und ganz zu erreichen, reichte das nicht. Deshalb musste das griechische Parlament vergangene Nacht den Weg für Entlassungen freimachen. Sonst nämlich hätte die Troika die nächste Tranche Hilfskredite in Höhe von 8,8 Milliarden Euro zurückbehalten.
Thomas Bormann über die Lage in Athen. Und alle 3 Monate beurteilen Experten der EU-Taskforce die Entwicklung, die Griechenland bei den Reformen nimmt. Der aktuelle Bericht sieht Fortschritte, wie Kai Rienecker erfahren hat.
Die Hilfsbemühungen der Europäischen Union für Griechenland zeigen offenbar erste Erfolge. Das vor 2 Jahren aufgestellte Expertenteam der sogenannten Griechenland-Taskforce sieht zumindest einen stetigen Fortschritt. Einige EU-Offizielle sprechen sogar von einem atmosphärischen Wendepunkt. So würden erste Investoren nachfragen, ob bereits der richtige Zeitpunkt gekommen sei, wieder in Griechenland einzusteigen. Die Exporte entwickelten sich positiv und das laufende Jahr werde zu einem Rekordjahr für den griechischen Tourismus, so Kommissionsexperten. Im Zwischenbericht der Griechenland-Taskforce wird hervorgehoben, dass der Bau von 4 wichtigen Autobahnprojekten wieder aufgenommen wurde. Unnötiger Verwaltungsaufwand bei Ausfuhren von Obst- und Feta-Käse wird durch neue Gesetzesregelungen abgebaut. Mehr außergerichtliche Einigungen sollen die Justiz entlasten. Größere Probleme gibt es in Griechenland aber immer noch bei der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen. Weiterhin stehen gerade in diesem Bereich EU-Gelder bereit, die von Griechenland noch nicht abgerufen wurden. Insgesamt sehen die Experten der Griechenland-Taskforce jedoch gute Bedingungen dafür, dass das Land in den nächsten Jahren bei seinen Reformen vorankommt.
Wie massiv Frankreichs Wirtschaft leidet, zeigt sich nicht nur an Arbeitslosenzahlen und Haushaltsdefizit. Die Nerven liegen blank bei den Sozialisten, die nun seit fast einem Jahr regieren und keinen Weg aus der Krise finden. Nun haben sie die Bundeskanzlerin und deren Sparkurs heftig kritisiert. Aus Paris, Katrin Hondl.
Eiszeit zwischen Frankreich und Deutschland, titelt die konservative Tageszeitung Figaro. Und auf der linken Libération heißt es, die sozialistische Partei gleitet ab. Die Schlagzeilen der französischen Presse heute Morgen sprechen für sich. Frankreichs Öffentlichkeit sorgt sich um die deutsch-französischen Beziehungen. Grund ist ein parteiinternes Papier der regierenden Sozialisten, das am Freitag publik wurde und in dem es unter anderem hieß, Angela Merkel sei eine Sparkanzlerin, die mit, Zitat, egoistischer Unnachgiebigkeit nur an die Spareinlagen der Deutschen und an die nächsten Wahlen denke. Zuvor hatte auch der sozialistische Parlamentspräsident Claude Bartolon mit Kriegsrhetorik gegen Deutschland gewettert, als er in einem Zeitungsinterview offen von Spannungen und Konfrontation zwischen Frankreich und Deutschland sprach. Auf die sozialistischen Verbalattacken gegen Deutschland folgte heftige Kritik aus den eigenen Reihen wie von der Opposition, so von Ex-Premierminister Alain Juppé. Frankreich und Deutschland haben oft unterschiedliche Interessen, aber man muss versuchen, im Dialog diese Meinungsverschiedenheiten aufzulösen. Von Konfrontation und deutschem Egoismus zu reden, ist abscheulich und gefährlich. Adenauer und de Gaulle dürften sich im Grabe umdrehen. Ein Sturm der Entrüstung fegte am Wochenende durch die politischen Talkshows der französischen Medien, mit der Folge, dass die Sozialisten die Anti-Merkel-Passagen aus ihrem europapolitischen Papier wieder entfernten. Und insbesondere die sozialistische Regierung versucht seither, die Wogen zu glätten, die da vom linken Parteiflügel an die Öffentlichkeit geschwappt sind. Premierminister Jean-Marc Ayrault nutzte am Wochenende den Nachrichtendienst Twitter, um auf Deutsch und Französisch an die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft zu erinnern. Und sehr deutlich wurde Innenminister Manuel Valls mit Blick auf das Deutschland-Bashing seiner Parteifreunde. Europa bedeutet nicht Konfrontation. Die deutsch-französischen Beziehungen bedeuten Kompromisse. Ohne Kompromiss geht es nicht voran. Es geht nicht an, Deutschland zum Sündenbock zu machen, um unsere eigenen Unzulänglichkeiten zu kaschieren und nicht einzugestehen, welche Anstrengungen wir in unserem Land unternehmen müssen und unternehmen werden. Deutlich weniger resolut schaltete sich dann auch Außenminister Fabius in die Debatte ein.
Ich denke, man muss ein bisschen de raison et de calme dans tout cela.
Da muss jetzt Ruhe und Vernunft einkehren, so Fabius. Drei Dinge sind wichtig. Wir brauchen Debatten, aber keine Schlägerei. Und die Partnerschaft muss gestärkt werden. Mehr als fraglich ist es allerdings, ob die eiligen Lippenbekenntnisse der Regierungspolitiker und die deutsch-französischen Twitter-Nachrichten des Premierministers ausreichen werden, um das Vertrauen der europäischen Partner, allen voran Deutschlands, in die nach wie vor zögerlichen Reformbemühungen der französischen Regierung zu stärken.
Geistergeld nannte die CIA die Millionenbeträge, die Geheimdienstagenten nach Kabul transportierten, auf geheimen Wegen direkt in das Büro von Präsident Karzai. Und das mehr als 10 Jahre lang. Kai Küstner berichtet.
Der afghanische Präsident bestätigte zwar, dass von Seiten der US-Regierung tatsächlich Geld geflossen sei, allerdings sei dies nur in kleinem Maßstab geschehen. Überhaupt bemüht sich Hamid Karzai, die Bedeutung des Ganzen herunterzuspielen. Die Gelder hätten operationellen und Gesundheitszwecken gedient und um Häusermieten zu begleichen, so zitiert sein Büro in Kabul den Präsidenten, der gerade auf Reisen ist. Die New York Times hatte berichtet, seit mehr als 10 Jahren liefere der US-Geheimdienst CIA regelmäßig Geld im Büro des afghanischen Präsidenten ab. Und zwar in Koffern, Rucksäcken oder bisweilen auch Plastiktüten. Offenbar vermutet die Zeitung und beruft sich dabei auf afghanische und amerikanische Quellen, um sich damit Einfluss beim Umfeld von Hamid Karzai zu sichern. Das Geld sei auch verwendet worden, um die sogenannten Warlords, mächtige Akteure in Afghanistan, für die eigene Sache zu gewinnen. Der ehemalige Vize-Außenminister Afghanistans Mahmoud Saikal hält es nicht für abwegig, dass dies genau so abgelaufen sein könnte. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass mehrere ausländische Quellen von Zeit zu Zeit Bargeld an das Büro des Präsidenten zahlen, sagte Saikal dem ARD-Hörfunkstudio Südasien und forderte gleichzeitig eine Aufklärung der Vorgänge. Schließlich handele es sich um Mittel, die an den üblichen Kanälen vorbeigeschleust würden. Das Parlament, so das ehemalige Regierungsmitglied, müsse nicht nur Bargeldlieferungen der CIA untersuchen, sondern auch die Zahlungen anderer Länder. Der afghanische Präsident hatte im Jahr 2010 zugegeben, dass einige seiner Berater säckeweise Geld aus dem Iran erhielten. Damals hatten die USA lautstark gegen den iranischen Versuch, sich Einfluss zu erkaufen, protestiert.
Weniger Feinstaub, das kann durch Umweltzonen erreicht werden. Da werden die Fahrzeuge nach ihrem Schadstoffausstoß eingestuft und die größten Umweltsünder dürfen nicht in den Innenstädten fahren. Nur Autos mit der grünen Plakette, also mit geringem Schadstoffausstoß, die dürfen dann in die Innenstadt. 55 Städte haben hierzulande eine solche Umweltzone. Wie gut die funktioniert, das hat nun die Umwelthilfe untersucht. Aus Berlin, Kerstin Steinbrecher.
Eigentlich sollten sie in Ballungsräumen die Luftqualität verbessern. Tatsächlich gibt es aber in vielen Städten offenbar wenig Interesse, Umweltzonen entsprechend zu kontrollieren. Mehr als 2/3 aller Städte nehmen die Regelungen, die sie selbst beschlossen haben, nicht ernst, so das Fazit einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe, sagt deren Geschäftsführer Jürgen Resch.
Es führt natürlich dazu, dass sehr viel mehr Autos in die Umweltzonen einfahren, ohne ausreichende Abgasreinigung als erlaubt. Und das führt eben zu schlechteren Werten und zu mehr Krankheitsfällen bei den betroffenen Bürgern.
Nur 6 der 55 kontrollierten Städte bekamen das Siegel vorbildlich. Neben großen Städten wie Berlin, Bremen, Frankfurt und Leipzig auch die kleineren nordrhein-westfälischen Städte Herne und Krefeld. Insgesamt fällt die Bilanz des einwohnerstärksten Landes Nordrhein-Westfalen aber sehr durchwachsen aus, so Jürgen Resch.
Wir haben einzelne Städte, die tatsächlich kontrollieren, aber der ganz große Teil der nordrhein-westfälischen Kommunen ist sehr lax in der Kontrolle und hat deswegen auch die zweitschlechteste Note bekommen. Also in der Landeswertung ist nur noch Baden-Württemberg hinter Nordrhein-Westfalen.
Die rote Karte bekamen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 13 Städte gezeigt, darunter Bochum, Essen, Dortmund, Mülheim an der Ruhr, Bonn und Köln. Bei ihnen regt sich Unmut an der Studie. Man könne nicht die Zahl der Knöllchen zum Maßstab des Erfolgs machen, so ein Sprecher der Stadt Köln. Auch aus Bonn ist zu hören, dass verhängte Bußgelder kein Indiz seien, sondern möglicherweise schlicht ein Beleg, dass die Autofahrer sich korrekt verhielten. Die Vermutung, dass die Finanznot einiger Kommunen schuld an der mangelhaften Kontrolle sein könnte, diese Annahme weist die Deutsche Umwelthilfe aber zurück.
Berlin hat auch kein Geld und macht es halt einfach so, dass festgestellte Verstöße zu einem Bußgeld führen und plötzlich ist das Geld da. Deswegen in Berlin wird besonders intensiv kontrolliert und ich würde mal sagen, da freut sich dann der Kämmerer, dass er vielleicht dann sogar höhere Einnahmen hat als die Kosten.
Zwar wird auch in Berlin, etwa vom ADAC, regelmäßig in Zweifel gezogen, ob Umweltzonen tatsächlich etwas bringen. Zahlen belegen allerdings, seit ihrer Einführung konnte die Rußbelastung in Berlin um 60% gesenkt werden. Und noch einen Beleg sieht Jürgen Resch dafür, dass es in vielen Städten nicht allein an der Finanzkraft fehlt, um mehr Kontrolleure auf die Straße zu schicken.
Kein Geld ist auch deswegen kein Argument, weil es ja die gleichen Kräfte sind, die die Parkraumbewirtschaftung kontrollieren. Und wenn ich eben feststelle, hier ist ein Falschparker und dieser hat möglicherweise zusätzlich keine oder die falsche Plakette, dann muss ich auf dem Meldebogen halt ein zusätzliches Kreuzchen machen. Das ist, glaube ich, auch zumutbar.
Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe sterben hierzulande in jedem Jahr mehr als 15.000 Menschen durch Feinstaubbelastungen, verursacht allein durch den Straßenverkehr. Aus Sicht der Umweltschutzorganisation geht es also nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern den Schutz der Bevölkerung.
Einen wichtigen Schritt für den Schutz der Bienen hat die EU-Kommission heute gemacht. Sie will ab Dezember 3 Pestizide verbieten lassen, sogenannte Neonicotinoide. Dieses Nervengift wird als Ursache für den Tod vieler Bienenvölker gesehen und bisher beim Anbau von Baumwolle, Raps, Mais und Sonnenblumen eingesetzt. Das sind Pflanzen, die Bienen besonders gern anfliegen. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Zum ersten Mal wird es damit ein europaweites Verbot für den Einsatz der Neonicotinoide geben. Vorgeschlagen hatte das die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, weil es deutliche Hinweise gebe, dass die Pestizide mitverantwortlich sind für das seit Jahren beobachtete Bienensterben. Für den Verband der europäischen Bienenzüchter ist die Entscheidung ein Fortschritt. Aber ein perfekter Bienenschutz sähe anders aus, sagt Noa Simon Delso, wissenschaftliche Beraterin des Verbandes.
Considering all the risks that they could be, like these products are involved, I would go much farther actually.
Das Verbot müsse noch viel weiter gehen, ziehe man alle Risiken in Betracht. Die Substanzen seien hochgiftig. Durch den prophylaktischen Einsatz, in dem bereits das Saatgut damit behandelt wird, seien Bienen und andere Insekten den Giftstoffen dauerhaft ausgesetzt.
Wir müssen anerkennen, dass die Mittel sehr effektiv sind, aber weil sie so effektiv sind, müssen sie mit Vorsicht eingesetzt werden. Und das war bisher nicht der Fall. Das Ausmaß des Einsatzes war beispiellos. Die Hersteller der Pestizide, vor allem Syngenta und die Pflanzenschutzsparte von Bayer, halten das Verbot dagegen für unverhältnismäßig, weil die wissenschaftlichen Zusammenhänge mit dem Bienensterben nicht eindeutig geklärt seien. Im Zweifel für den Bienenschutz, so die Position der EU-Kommission. Die Untersuchungen sollen aber weitergehen, wie schädlich die Neonicotinoide wirklich sind, sagt Kommissionssprecher Roger Wade. Und das sehen inzwischen auch die meisten Mitgliedstaaten so. Die Mitgliedstaaten hatten mehr Zeit, sich mit den wissenschaftlichen Studien auseinanderzusetzen. Sie unterstützen die Idee, eine Auszeit von 2 Jahren zu nehmen. Natürlich werden wir in der Zwischenzeit die Auswirkungen der Entscheidung weiter untersuchen. Im März hatten die Mitgliedstaaten ebenfalls keine klare Mehrheit für ein Verbot erreicht. Da hatte sich Deutschland noch enthalten, offiziell, weil es ein hohes Schutzniveau hierzulande sicherstellen wolle. Als eines der wenigen EU-Länder hat Deutschland den Einsatz von Neonicotinoiden bereits eingeschränkt.
Falsche Abrechnungen haben offenbar etliche Krankenhäuser an die gesetzlichen Krankenkassen geschickt. Und die haben ihnen deshalb im vergangenen Jahr rund 2 Milliarden Euro zu viel überwiesen. Einen Teil der Summe, nämlich 1,5 Milliarden Euro, haben die Kassen aber zurückbekommen. Einzelheiten von Anne Schneider.
Das Geld konnte zurückgeholt werden, weil der medizinische Dienst der Kassen zunächst alle Klinikabrechnungen auf Auffälligkeiten prüft. Eine Auffälligkeit liegt zum Beispiel vor, wenn zwar besondere Komplikationen in Rechnung gestellt werden, aber der Patient nur normal lange im Krankenhaus war. Gut jede 10. Abrechnung fällt so aus dem Rahmen. Sie wird dann genauer unter die Lupe genommen. Im vergangenen Jahr mit einem erschreckenden Ergebnis. Jede 2. auf Herz und Nieren geprüfte Rechnung war falsch. 2006 war noch jede 3. geprüfte Abrechnung fehlerhaft. Schummeln die Krankenhäuser also mehr oder prüfen die Kassen nur treffsicherer als 2006? Diese Frage kann derzeit niemand seriös beantworten. Sicher ist allerdings, dass die Folgen von Irrtum oder Schummelei für die Krankenhäuser überschaubar sind. Sie müssen lediglich das zu viel erhaltene Geld an die Kassen zurückzahlen. Damit ist die Sache erledigt. Für die Krankenkassen ist die Überprüfung dagegen nicht ganz so folgenlos. Fragen Sie wegen einer auffälligen Rechnung bei der entsprechenden Klinik nach und finden nachher nichts, müssen Sie zahlen. Das Krankenhaus bekommt eine Gebühr von 300 Euro. So der Sprecher des GKV-Spitzenverbands Florian Lanz. Das Bundesgesundheitsministerium sieht hier dennoch keinen Änderungsbedarf. Natürlich wolle man, dass auf beiden Seiten korrekt verfahren werde, erklärte ein Ministeriumssprecher heute. Aber die derzeitige Regelung sei 2009 von SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt eingeführt worden, damit die Kassen nicht jede Rechnung anzweifelten und so einen hohen bürokratischen Aufwand bei den Kliniken verursachten. Zudem greife bei bewusster Täuschung ja auch das Strafrecht. Den Krankenkassen ist das zu wenig. Für sie funktioniert das heutige Verfahren der Abrechnungsüberprüfung wie eine Fahrkartenkontrolle, nur umgekehrt. Hat der kontrollierte Fahrgast ein Ticket, muss der Kontrolleur ihm eine Entschädigung zahlen. Liegt kein Ticket vor, muss der Fahrgast lediglich nachlösen. Das sei kaum nachvollziehbar. Eine kleine Reform der Krankenhausfinanzierung wird es vor der Bundestagswahl allerdings doch noch geben. Bis Ende des Jahres soll ein Schlichtungsausschuss von Kliniken und Kassen Verfahren entwickeln, mit denen der bürokratische Aufwand und der Gestaltungsspielraum bei den Rechnungen zumindest eingeschränkt werden.
Und soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info. Im Studio war Gertrud Sterzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.